Radio Kat CH Prisma.
Ist Ökumene in Gefahr? Die Frage wird zurzeit heiß diskutiert. Der Ausschlag gegeben hat eine ganze Reihe von Ereignissen in den letzten Monaten. Die Diskussion hat vor allem zu einer grossen Verunsicherung geführt. Und die hat auch das katholische Hilfswerk Fastenopfer zu spüren bekommen. Schliesslich führt das Fastenopfer seine jährliche Kampagne in der Fastenzeit auf ökumenischer Basis zusammen mit dem reformierten Hilfswerk Brot für alle und dem christkatholischen Werk Partner sein durch. Haben die Dokumente aus dem Vatikan, die die ganze Diskussion ausgelöst haben, auch Konsequenzen für das Fastenopfer? Das habe ich vom Direktor vom Fastenopfer, vom Antonio Hautle, als erstes wissen.
Indirekt werden sie Konsequenzen haben, wenn die Bischöfe entscheiden, wie sie das umsetzen, aber indirekt. Grundsätzlich hat das Fastenopfer seinen Auftrag definiert, vorgegeben vom Stiftungsstatut her, wo ja in Absprache ist passiert, mit der Bischofskonferenz. Von daher wird sich nicht wesentlich etwas ändern. Klar ist, dass das Fastenopfer seine ökumenische Tradition eher noch verstärkt und weiterfährt in dieser Richtung. Wir sind sehr stolz, über 40 Jahre als einzige, weltweit einzige ökumenische Kampagne jedes Jahr können stattfinden.
Was für eine Haltung vertritt jetzt das Fastenopfer grundsätzlich gegenüber diesen Dokumenten?
Das Fastenopfer ist nicht eine Organisation, die zu diesen Dokumenten direkt muss und wird Stellung nehmen. Das ist nicht unser Kerngeschäft, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir konzentrieren uns ganz klar auf die Aufgaben, die wir haben, nämlich den Einsatz für die Sensibilisierung der Bevölkerung und der Christinnen und Christen hier in der Schweiz für die Thematik der Ungerechtigkeit, des Unfrieden. Und wir wollen dort einen bewussten ökumenischen Gegenpunkt setzen und sagen, Gewalt hat nicht das letzte Wort, wie die nächste Kampagne wird heissen. Christen haben etwas zu tun in dieser Welt und sie sollen es gemeinsam tun. Und sie sollen mehr das Gemeinsame als das Trennende betonen.
Heisst das auch, dass in diesen Dokumenten gewisse Szenarien angesprochen werden, die vielleicht für die Länder vom Süden gar nicht so aktuell sind, wie es das daherkommt in diesen Unterlagen?
Ich wage mir da nicht ein absolutes Urteil. Wenn ich aber beobachte, was in den Südländern passiert, ist das eine uralte Diskussion, die Liturgie. Da haben schon die Jesuiten im 17. und 18. Jahrhundert mitgerungen. Die Diskussionen werden immer wieder kommen. Meine Erfahrung ist, dass die Südkirchen sehr wohl sehr selbstständig mit Fragen umgehen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Hintergrund, weshalb so Dokumente rauskommen. Aber noch eine Umsetzung. Ich bin nicht Bischof, bin auch nicht unglücklich, dass ich es nicht bin, sage ich auch gerade ehrlich. Aber das kann nicht die Aufgabe sein, vom Fastenopfer hier Richtlinien oder Positionen zu beziehen.
Was für eine Rolle spielt jetzt die Ökumene oder vielleicht auch der interreligiöse Dialog in der konkreten Arbeit vom Fastenopfer?
Das ist sehr wichtig. Und das ist vielleicht der Punkt, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Die Ökumene wird sich immer wie mehr mit den Fragen vom Menschsein, mit dem Christsein in einer globalen Welt müssen auseinandersetzen. Die grosse Herausforderung für alle Religionen in diesem Jahrhundert, da bin ich überzeugt, ist, ob wir es als Menschheit schaffen, friedlich zusammenzuleben oder nicht. Und sämtliche Religionsführerinnen und Führer, sind meistens Männer, werden ganz entscheidend mitbestimmen, ob ein friedliches Zusammenleben gelingt oder ob es eben nicht gelingt. Und in diesem Zusammenhang bin ich überzeugt, und dafür setze ich mich auch ein, dass die Kirchenführer und Führerinnen im interreligiösen Dialog nicht etwa naiv sind, sondern sich wirklich auch zurückbesinnen auf die Urwerte, die wir auch von der Aufklärung haben, eben Menschenrecht, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit und Toleranz. Nur wenn wir diese Werte können weit verbreiten können, wird es möglich sein, dass Menschen friedlich zusammenleben können. Und ich verstehe den interreligiösen Dialog vor allem auch als Weg, wo wir mit diesen Elementen, mit diesen Gruppen, mit diesen Glaubensrichtungen müssen zusammenarbeiten müssen, die genau das durchsetzen. Mit den intoleranten, extremistischen Gruppierungen macht der Dialog wenig Sinn, weil die dann nachher instrumentalisieren für ihre eigenen Zwecke und Ziele. Und für mich ist klar, hinter die Grundprinzipien von der Menschenwürde, von der Personenwürde, das kann nicht gehen. Und darum für mich, die Kirche hat eine riesige Verantwortung, gerade auch die katholische Kirche mit ihrem internationalen Netzwerk, das voranzutreiben, da den Dialog zu suchen. Aber dann muss ich als gleichberechtigte Partnerin in den Dialog einsteigen und nicht als Besserwisserin.
Die Werte, die Sie ansprechen, sind von einer anderen Kategorie als das, was in gewissen Dokumenten jetzt auch angesprochen wurde, ist mit relativ detailgenauer Weisung, wie man so etwas handhaben muss. Soweit würden Sie plädieren für eine offenere, breitere Sicht und sich nicht so auf Detail versteifen?
Die Kirche hat immer schon versucht, auch Details zu regeln. Das begreife ich auch. Also, als Katholik ist mir natürlich auch der grosse Vorteil, ist, ich gehe in Afrika in einen Gottesdienst, ich gehe in Asien, in Südamerika in einen Gottesdienst und ich kann mitfeiern, ob ich die Sprache verstehe oder nicht. Das ist auch die grosse Stärke der Einheit der römisch-katholischen Kirche. Auf der anderen Seite beobachte ich natürlich, und das ist vielleicht das Grundproblem, dass die theologischen Kategorien für mich als Theologe sehr wohl gut nachvollziehbar sind. Vor allem auch noch einer, der die neoscholastische Schule mitbekommen hat, der in Rom ausgebildet worden ist. Aber ich beobachte, dass in der Kirche Schweiz sehr viele Leute gar nicht mehr den Unterschied zwischen Eucharistie und Abendmahl sehen und der ganze Zusammenhang mit der Ämter, mit dem Amtsverständnis, mit dem Sakramentsverständnis. Und da ist für mich die grosse Herausforderung auch für die katholische Kirche. Wie geht sie mit dieser Säkularisierung um? Das ist aber mehr eine persönliche Frage, da kann ich als Fastenopferdirektor nicht sagen, ich habe eine Lösung. Mein grosses Anliegen ist, dass wir die Ökumenen aufgrund von Detaildisputen nicht aufs Spiel setzen. Weil ich merke, dass bei vielen Leuten, die zu wenig näher sind bei den theologischen Fragen, das völlig ein Unverständnis kommt. Und da ist die Frage für die Kommunikation von unserem Lehramt, von unseren Bischöfen, von unseren Pfarrern und so weiter extrem gefordert. Weil wir sind überzeugt als Fastenopfer, dass die Ökumene und der zwischenmenschliche und damit auch der interreligiöse und interkulturelle Dialog muss passieren. Und was ich beobachte, ist, dass das faktisch einfach über die Ökonomie und die Informationstechnologie passiert, wo dann plötzlich, wie wir sagen, wertleer wird. Und letztlich haben wir eine normative Frage im Hintergrund. Sind wir fähig, langfristig als Menschheit uns auf einen Grundnormenraster zu einigen, wo ein friedliches Zusammenleben möglich ist? Und hier hat für mich die katholische Kirche einen ganz entscheidenden Auftrag und auch eine Verantwortung.
Müsste da neue Sachen noch in Gang setzen oder gäbe es da bereits Grundlagen, wo Sie gut darauf aufbauen können?
Also die katholische Soziallehre ist etwas vom Progressivsten, das ich persönlich kenne. Das Problem ist, dass die Sprache eben in einer theologischen und typisch lehramtlichen Sprache daherkommt. Es braucht Übersetzungen. Aber die Inhalte, ich habe das immer wieder gesagt, also für mich ist der Papst vor allem dort sehr, sehr überzeugend. Der Einsatz gegen den Irakkrieg zum Beispiel, das kompromisslose können aufstehen gegen die Gewalt, auch das kompromisslose Einstehen für eine Ökonomie, die einem Mensch dient und nicht die Ökonomie einem Mensch. Das sind für mich Grundlagen, die so klar und so deutlich eigentlich keine andere christliche Kirche bietet. Und vielleicht wäre es auch die Aufgabe von uns, jetzt gerade uns christlichen Hilfswerk, das noch viel, viel mehr bewusst zu machen, weil das ist eine der ganz grossen Stärken der katholischen Kirche, auch in ihren Netzwerken, also die internationale Vernetzung zwischen den Kirchen, in den Solidaritätsnetzwerken, Ordensnetzwerken und so weiter, die funktioniert wie sonst nie.